Cheers auf dich und willkommen bei Female Colada. Wir servieren dir im Women's Health Podcast die aktuellsten Themen rund um Frauengesundheit für deine persönliche Happy Hour.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Colada.
Dein Podcast zum Thema Frauengesundheit von Women's Health.
Mein Name ist Sophia und zusammen mit meiner lieben Kollegin Susanna.
Hallo.
Sprechen wir in dieser Folge über das Thema mentale Gesundheit. Dazu schauen wir uns genauer an, wie unser psychisches Wohlbefinden im Alltag beeinflusst wird. Stichwort Mental Load. Und?
Wir sprechen außerdem über Burnout und Depressionen. Deshalb hier ein kleiner Inhaltshinweis. Wenn das Themen sind, die dich triggern sollten, hör die Folge doch gern mit jemandem zusammen. Hilfestellen verlinken wir außerdem noch in den Shownotes.
Auch in dieser Folge haben wir wieder eine tolle Gästin, nämlich Luisa Dellert.
Und als Expertin haben wir Psychologin und Psychotherapeutin Uruba Aslam dabei. Wenn auch ihr noch Stories, Fragen etc. zu vergangenen Folgen oder eben auch der aktuellen habt, schreibt uns jederzeit gerne auf Instagram oder per Mail. Und falls ihr uns noch nicht folgen solltet, auf Instagram oder hier auch auf Spotify oder eurer Lieblings-Podcast-Plattform, dann tut das jetzt und bewertet uns. Wir freuen uns.
Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an.
Wir starten ja immer zu Anfang des Themas mit einer persönlichen Frage. Und heute lautet meine Frage an dich, Sophia, wie geht's dir denn?
Gut. Und dir?
Ja, das ist ja immer so das Typische, was man antwortet, so gut und dir.
Ja.
Aber wie geht's dir denn wirklich? Ich meine jetzt so wirklich, leg mir hier alle Karten auf den Tisch. Wie geht's dir?
Ja, also ich bin ein bisschen schlapp, ein bisschen müde. Es ist sehr schwül. Aber ansonsten, letzte Woche war ein bisschen anstrengend, aber eigentlich bin ich glücklich und eigentlich ist schon alles gut. Glaube ich, bei dir?
Ja, also ich würde auch antworten mit gut, danke. Aber eigentlich, also wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, dann gibt es natürlich schon auch ein paar Baustellen so. Aber so mein Grundempfinden ist auch, dass es mir gut geht. Aber wenn ich jetzt so wirklich, also ich würde dieses gut, danke immer Leuten, die halt so im Bekanntenkreis sind oder so. Aber wenn ich halt jetzt wirklich mal bei einer guten Freundin so alle Karten auf den Tisch legen müsste, dann wären da schon auf jeden Fall so ein paar Baustellen.
Ja.
Sowohl beruflichen als auch im privaten Bereich. Und ich finde das immer so faszinierend, weil dieses, wirklich dieser Schutz, so alles ist happy, alles mir geht's super, ist ja so irgendwie schon fast eine natürliche Reaktion, weil man sich nicht verletzlich oder so offen ehrlich anderen Menschen präsentieren will.
Oder weil man auch oft in Situationen, wo man das gefragt wird, auch einfach nicht der richtige Rahmen ist, über jetzt alles zu sprechen.
Ja, natürlich. Es kommt auch drauf an, mit wem man halt gerade in der Konversation ist. Und auch so, also ich meine, wenn ich morgens im Büro die Leute am Gang frage, so, ja, alles gut mit dir, dann
erwartet man auch nicht nach.
Genau.
Ja, das stimmt. Aber es ist echt so, wenn ich eine Freundin eine längere Zeit nicht gesehen habe und wir treffen uns und dann frage ich halt wirklich, und was ist so passiert?
Ja,
wie geht's dir?
Jetzt
dann
ja.
Wird natürlich mehr erzählt.
Voll.
Ich habe mir natürlich auch eine Frage überlegt für den Anfang. Und bei uns geht es ja am Anfang auf jeden Fall Stichwort Mental Load.
Mhm.
Deswegen, wie würdest du dein Mental Load im Alltag beschreiben? Hast du das überhaupt? Also verspürst du Mental Load? Und wenn ja, wie macht sich das bemerkbar?
Also ich bin so ein Mensch, ich habe immer super, super viele Projekte parallel laufen und ich merke das, glaube ich, manchmal wirklich, wenn ich mir zu viel selbst auflade. Also ich habe ja keine Beziehung, ich habe keine Kinder oder so, dass ich da von denen noch mit Mental Load quasi mir selbst auflaste, sondern das ist wirklich ja dann meine Entscheidung und ich mute mir halt relativ viel dann zu. Mhm. Ist halt auch immer so ein bisschen phasenabhängig. Also ich habe jetzt nicht immer gleich einen Load-Pegel das ganze Jahr durch, aber in manchen Phasen ist es halt echt extrem und dann merke ich, dass ich so wie so einfach nicht mehr kann irgendwann. Also ich werde halt manchmal dann krank einfach auch so, dann weiß ich so, okay, jetzt ist es wirklich so, ciao. Es war einfach zu viel, aber so von anderen, jetzt gerade so zum Beispiel hatten wir das auch irgendwie, ich glaube, da kommst du später auch nochmal drauf zurück, was so aus so in Freundesgruppen oder so, so Erwartungen von anderen oder so diese Verlässlichkeit, nein, du machst das schon.
Mhm.
Und das habe ich, glaube ich, schon, das sehe ich manchmal, glaube ich, nicht so, würde ich, glaube ich, auch nicht so zugeben, aber das habe ich, glaube ich, schon manchmal so auf meinen Schultern lasten, dass andere sich halt so drauf verlassen, dass ich das plane, dass ich das mache und dass ich das dann halt irgendwie, und ich will das dann auch machen und ich will das dann auch gut machen und das stresst mich dann, glaube ich, selbst so ein bisschen.
Ja, das kann ich auch bestätigen, weil wenn wir irgendwie Trips zu mehreren Personen machen und du bist dabei, da bin ich froh, wenn ich es nicht machen muss. Ich sage mal, ja, Susanne macht das und du machst das ja auch immer top, weil du eine sehr verlässliche Person bist. Aber ja, das ist ja genau das, worum es heute geht.
Aber wie sieht's bei dir aus? Wie würdest du sagen, ist so dein Mental Load-Pegel gerade?
Ja, es gibt auch mal mehr, mal weniger. Mhm. Ich bin ja in einer Beziehung und auch schon seit mehreren Jahren. Und dann, finde ich, sind da so bestimmte Situationen, die sich dann einfach so, ja, einpegeln quasi.
Voll.
Also, ich habe auch mit meinem Partner im Vorhinein drüber gesprochen, so, ja, was darf ich erzählen, was darf ich nicht erzählen?
Hau raus.
Ja, genau. Also, bei uns in der Beziehung ist es wirklich so, dass viele Sachen irgendwie so geregelt sind, du bist dafür verantwortlich und du bist dafür. Aber trotzdem haben wir einfach manchmal eine unterschiedliche Vorstellung, wie zum Beispiel was gemacht werden sollte. Also für mich ist manchmal ein gemütliches Zuhause, hat das eine andere Definition wie zum Beispiel für ihn.
Mhm.
Dass ihn stört Sachen nicht, die mich dann stören.
Ja.
Und dann denke ich so, ja, aber nur weil mich das stört, will ich dann, dass er das quasi behebt, aber ihn stört es ja gar nicht. Und so entstehen dann bei uns manchmal Reibereien. Das sind jetzt meistens wirklich immer nur auf so Haushaltssachen, also so mit Einkaufsliste schreiben. Ich komme auch später nochmal auf ein paar Beispiele, die bei uns auch ganz gut zutreffen. Aber auch, ja, was so Planungen, Strukturen angeht für Urlaub, Familienfeste etc.
Ja.
Da muss ich, glaube, ein bisschen bei mir lernen, einfach ein bisschen runterzufahren, dass nicht alles einfach immer so perfekt sein muss und dass nicht alles nach meiner Nase so tanzen muss. Oder weil ich denke, so wie ich mir das alles vorstelle und was ich da alles für Arbeit drin schon geleistet habe und Input gebe, das braucht man auch, um den Output zu haben. Aber oftmals ist auch viel weniger notwendig.
Ja.
Und man kriegt vielleicht den gleichen Output. Oder vielleicht nicht so, wie ich mir den vorstelle, aber trotzdem ist er ja gut.
Mhm.
Ja. Das sind manchmal bei uns so.
Ich glaube, da können sehr viele relaten auf jeden Fall. Also ich kriege es auch auf jeden Fall im Umfeld mit. Ich hatte jetzt auch eine Freundin zu Besuch und da haben wir auch einmal so, ich finde es, ich liebe das immer, weil die kotzen sich dann einmal bei mir auf. Also da gibt es auf jeden Fall so Haushaltssachen, sind auf jeden Fall, glaube ich, sehr viele Streitpotenziale auch da. Und wo halt auch wiederum, kann man ja auch einfach sagen, so sich die Rollen von früher halt einmal nochmal so widerspiegeln, so, hä, ich putz dir halt nicht hinter allem hinterher.
Mhm.
So, das war früher vielleicht gang und gäbe, aber ist es halt jetzt nicht mehr. Und so, du musst halt endlich mal, oder auch so, ich hatte das letztens so, dass ein Freund gesagt hat zu meiner Freundin so, ja, ich kann halt nur 3 Gerichte kochen. So, deshalb, was gibt's heute zum Essen? So, und wo ich mir denke, so, ja, dann, weißt du, so, das kann sie ja nicht einfach das auf den Schultern von deiner Freundin abladen, die auch einen Job hat, die nach Hause kommt und auch mal gestresst ist oder whatever, auch noch andere To-Dos hat, so, dann nimm das halt so ein bisschen selbst in die Hand. Die Zeiten sind halt irgendwie vorbei und selbst wenn das so ist, selbst wenn du eine Partnerin zu Hause hast, die halt sich um Kinder kümmert etc. pp., dann halt ist sie ja auch nicht trotzdem deine persönliche Köchin oder wie auch immer Haushälterin. Da muss einfach ein bisschen mehr kommen, finde ich, von dem.
Ich glaube, es ist auch ganz viel so, wie man sozialisiert wurde.
Voll.
Also wie man das von seinen Eltern quasi vorgelebt hat bekommen. Ja, das stimmt allerdings. Und du bist die ganze Zeit so, gut, dass ich das nicht zu Hause habe.
Naja, dafür habe ich andere Sachen. Dafür hilft mir niemand im Haushalt. Ich muss den ganzen Schritt immer allein machen.
Ja.
Aber ja, dafür mache ich ihn halt so, wie ich es halt gut finde. Und ich habe doch letztens auch ein Video auf Instagram gepostet, da bist du fast ausgeflippt. So Reality, wie es bei mir zu Hause aussah. Wirklich, ich war halt 3 Tage nicht zu Hause. Ich hab halt, bin einfach immer nur nach Hause gekommen, habe halt überall meinen Schrott hingeschmissen.
Mhm.
Es sah wirklich, Leute, schlimm aus. Einfach nur komplett Katastrophe. Wirklich, in der Spüle hat sich das Ding bis unter die Decke gestapelt und alles. Aber das sieht halt auch niemand anders außer ich
halt
eben.
So.
Das ist halt der Unterschied so,
Das stimmt. So, dann schauen wir uns den Mental Load oder auch die Gender Care Gap mal genauer an. Mental Load bedeutet übersetzt mentale Belastung. Das sind quasi die unsichtbaren Stressfaktoren, Belastungen, To-Dos, Planungs- und Koordinationsaufgaben, die man nicht unbedingt immer sieht, aber die ganz viel im Kopf stattfinden. Das verspüren viele Menschen, wenn sie für den Familienalltag so gut wie alleine verantwortlich sind. Oder auch einfach in der Partnerschaft, wenn noch keine Kinder da sind. Das ist quasi unbezahlte Arbeit, die oft nicht gesehen wird, weil sie halt die ganzen Aufgaben sich quasi so im Kopf runterrattern und man hat im Kopf, ich muss das und das noch machen und das, damit ich das, das und das machen kann. Und es wird halt nicht gesehen und das ist ja unbezahlte Arbeit, also quasi mentale Denkarbeit, die es aber erst möglich macht, dass sichtbare Aufgaben erledigt werden können. Dazu habe ich gleich auch noch ein Beispiel. Darunter fällt zum Beispiel Organisation von Haushalt, Familienprivaten, aber auch im Freundeskreis etc. Optionen abwägen, planen, koordinieren, Entscheidungen treffen, Status quo kontrollieren, Bedürfnisse auffangen etc. pp. Um das alles ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich ein Beispiel gefunden auf der AK-Website, wo es um das Thema Kindergeburtstag ging. Das fand ich sehr bildlich dargestellt und da konnte ich auch sehr viel relaten, weil man das auch auf andere Situationen quasi übersetzen kann. Beim Kindergeburtstag geht es nicht darum, wenn man jetzt über die Eltern spricht, ich sage jetzt einfach mal Mann und Frau, Papa und Mama, wer das Kind zum Geburtstag fährt oder wer das Geschenk kauft, sondern was halt alles noch dazugehört. Wer hat eingeladen? Hat das Kind an diesem Termin Zeit? Das bedeutet auch Terminkalender pflegen und checken, planen. Wie kommt das Kind zur Feier? Fahren wir als Eltern oder nehmen andere Eltern das Kind mit? Dann überlegt man sich ein Geschenk. Man schaut, was man eventuell letztes Jahr schon geschenkt hat. Schenkt man was mit anderen zusammen? Schenken wir alleine? Dann halt sich für ein Geschenk entscheiden. Dann aber auch entscheiden, wann und wo das Geschenk gekauft wird. Der Betrag des Geschenks. Haben wir überhaupt noch was zum Verpacken? Also das Geschenkpapier zu Hause. Ja. Sicherstellen, dass das halt auch alles gegeben ist. Und dann halt geht's weiter mit Kind abholen und etc. pp. Mhm. Also das heißt, nur dieser Kindergeburtstag, was vermeintlich eine einfache Aufgabe ist, man kauft ein Geschenk und bringt das Kind dahin, hat aber sehr, sehr viele Denkarbeit. Und die wird halt meistens von Frauen getragen. Denn wird nur der Papa geschickt, um das Geschenk zu besorgen, glaubt er hätte sich um die Angelegenheit gekümmert, weil er den ganzen Prozess nicht sieht.
Und alles, was dahinter noch steckt.
Ja, genau. Und das finde ich voll krass, weil ich glaube auch, dass viele Menschen, ich will das jetzt nicht direkt so auf Männer beschränken, aber dass sie so eine Blindness dafür haben und das halt einfach nicht sehen. Genauso, das ist ein ganz gutes Thema, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, Haushalt. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel auch noch keine Kinder da sind oder generell keine Kinder da sind. Hier geht es jetzt nicht darum, wer zum Beispiel einkauft oder, also wir kaufen zum Beispiel immer zusammen ein, aber es geht dann halt darum, wer checkt die Vorräte, was brauchen wir überhaupt, wer schreibt die Einkaufsliste, dann Mahlzeitenplan. Man kauft ja auch nicht random ein, sondern man guckt nach Mahlzeiten etc. Also es ist auch hier wieder beim Haushalt nicht, wer Spül- oder Waschmaschine ein- und ausräumt, sondern ist noch Spülmittel da, Waschmittel da, wer hängt das auf, wer hängt es dann wieder ab etc. Also ich fand das sehr krass, das alles nochmal so detailliert alles zu lesen.
Ja.
Weil das ist halt auch so eine Sache, ich habe das alles in meinem Kopf, aber wenn ich das mal alles runterschreiben würde, was ich da alles denke und mache,
ist krass.
Ist das schon echt viel.
Also ich liebe ja auch To-Do-Listen, einfach so für die Arbeit oder auch, ich mache ja auch noch nebenher noch ein bisschen andere Sachen und ohne die könnte ich halt gar nicht. Aber wenn ich halt noch die ich sowieso noch zusätzlich in meinem Kopf sowieso offen habe, einfach so, ich muss noch das noch morgens organisieren, damit das dann irgendwie nachmittags stattfinden kann, damit man den noch anrufen, das noch abklären, bla bla bla. Das ist halt so viel und dann natürlich, wenn da noch mehr Leute involviert sind, dann guckst du ja auch quasi, dass deren Bedürfnisse auch befriedigt sind, im Sinne von, keine Ahnung, das Geschenk oder wir gehen zusammen zu einem Geburtstag, also muss das wir gehen da als Paar hin, das muss organisiert sein so. Und ich glaube, das führt auch so ein bisschen so, dass man die eigenen oder das, was für einen selbst wichtig ist, so ein bisschen hinten an oder nebenan fast schon stellt, weil man halt so immer noch für andere mitdenkt. Mhm. So kommt es zumindest jetzt bei den Beispielen auch rüber.
Ja, das stimmt. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber kommen wir nochmal auf den Unterschied von Männern und Frauen. Also wer ist denn eigentlich vom Mental Load betroffen und welche Rolle spielen gesellschaftliche Erwartungen und vielleicht auch Arbeitsplatzkulturen bei der Entstehung von Mental Load? Studien zeigen, dass der Mental Load eher bei Frauen als bei Männern liegt. Und das liegt jetzt nicht in der Natur von Frauen, sich mehr zu kümmern, sondern es ist halt eher so ein gesellschaftliches Problem, wie man halt sozialisiert wurde. Also Frauen wird beigebracht, dass sie für die Kinderbetreuung, für die Hausarbeit zuständig sind. was halt früher so war und vielleicht wie wir auch noch aufgewachsen sind. Mhm. Aber das ändert sich ja zum Glück immer mehr. Aber bei meiner Recherche habe ich auch gemerkt, dass es halt wichtig ist, dass es wirklich schon von Anfang an sich ändert und klar ist. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beträgt der Gender Care Gap aktuell 44,3%. Das bedeutet, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 44,3% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 79 Minuten Unterschied pro Tag. So verbringen Männer pro Woche knapp 21 Stunden und Frauen knapp 30 Stunden mit unbezahlter Sorgearbeit.
Krass.
Das hat sich aber zum Glück schon ein bisschen verbessert. Im Vergleich zu 2012, 2013 hat sich der Gender Care Gap verringert. Damals lag er bei 52,4%.
Ich glaube, in meinem Umfeld kenne ich eine junge Familie, wo das wirklich von Anfang an direkt war. Sie geht wieder arbeiten nach Geburt und er kümmert sich um Haushalt halt auch. Und ich weiß noch, wie die Reaktionen waren. Boah, das finde ich so toll. Und so weiter, so richtig so. Also ich meine, er hat nicht um Applaus gebeten oder sonst was, aber einfach so, also auch so ein bisschen so diese Reaktion aus dem Umfeld. Ich war so, hä? Ich meine, der Mom, die gerade ein Kind aus sich rausgepresst hat, sagt auch niemand, boah, ich finde es so toll, dass du zu Hause bleibst. So, weißt du, so. Und dann beim Vater ist es so einfach so,
das ist was Besonderes.
Holy Grail, so, oh mein Gott. Naja. So, ich finde es so, also das muss einfach wirklich, ich glaube, da habe ich auch gemerkt, so, das ist einfach noch so von früher. Es ändert sich, aber es ist auch so irgendwie immer noch so ein, weiß nicht, so ein Ding.
Ja, voll. Was ich auch ganz witzig finde, Männer sehen das nämlich ein bisschen anders. Also laut Statista ist die Auffassung, wie der Mental Load im Paarhaushalten verteilt ist, unterscheidet sich erheblich zwischen Männern und Frauen. Bei einer Umfrage im November 2023 gaben 66% der Männer an, dass beide PartnerInnen zu etwa gleichen Teilen notwendige Alltagsaufgaben planen, organisieren und daran denken. Also die Männer denken, das ist alles gleich verteilt.
Ja, das überrascht mich jetzt nicht, muss ich sagen.
Ja, und bei den Frauen waren dies nur 33%. Das heißt, 64% waren hingegen der Auffassung, dass sie überwiegend diese Arbeit vollbringen. Das kann natürlich zu einem Problem in der Beziehung oder in der Familie werden, wenn nicht halt nicht richtig kommuniziert wird. Aber noch schlimmer, es gibt auch wirtschaftliche Nachteile als Konsequenz. Der Gender Care Gap zeigt, dass Frauen mehr als Männer arbeiten, wenn man die unbezahlte und die bezahlte Arbeit zusammen betrachtet. Und dabei bringen sie deutlich mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf, die ihnen für die Erwerbsarbeit fehlt.
Ja.
Für Frauen ergeben sich dadurch natürlich wirtschaftliche Nachteile in Bezug auf die Entlohnung, ihre beruflichen Chancen, ihre ökonomischen Eigenständigkeit und letztendlich auch ihre Alterssicherung. Im Umkehrschluss heißt dies, wenn die unbezahlte Sorgearbeit gerechter zwischen Frauen und Männern verteilt werden würde, können Frauen quasi genauso wie Männer wirtschaftlich eher auf eigenen Beinen stehen. Auch bei veränderten Lebensumständen wie zum Beispiel Trennung oder Scheidung. Deswegen stellt man sich natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Wie kann man präventiv dagegen angehen, dass es halt wirklich nicht zu viel wird?
Und hier kommt jetzt unsere Expertin ins Spiel. Uruba Aslam ist klinische Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung für Verhaltenstherapie. Uruba erklärt auf Instagram, aber auch mit Vorträgen, Workshops, Panel-Talks über psychische Krankheiten und Therapie auf und möchte dabei einen Beitrag zur Entstigmatisierung leisten. Sie ist außerdem Moderatorin für verschiedene psychologische Formate im öffentlichen Rundfunk. Wir haben sie gefragt, was passiert konkret, wenn der Mental Load zu viel wird und welche Strategien gibt es, um den Mental Load zu reduzieren und zu bewältigen?
Mental Load verursacht chronischen Stress bei uns und da reagieren wir Menschen eigentlich gar nicht so anders wie bei anderen Stressoren auch. Meistens mit Überforderung, Erschöpfung, Schlafproblemen und Angststörungen. Vor allem, was ich bei meinen PatientInnen sehe, sind es sehr häufig auch depressive Verstimmungen bzw. depressive Episoden. Die gute Nachricht ist aber, es gibt einige Strategien, die gegen Mental Load helfen. Als erstes hilft es, wenn man sich diese unsichtbaren Aufgaben mal bewusst macht und sie zum Beispiel auf die eigene To-Do-Liste schreibt oder in den Kalender schreibt. Dieses Bewusstsein hilft es einem mal zu sehen, wie viel man eigentlich an einem Tag oder in einer Woche alles schafft. Und dann kann man vielleicht auch sehen, dass es vielleicht langfristig gar nicht so machbar ist. Und im zweiten Schritt kann man dann so viel besser diese unsichtbaren Aufgaben im eigenen Umfeld ansprechen und die dann teils auch abgeben. Ich würde mir hier aber auch einige Fragen stellen und zum Beispiel, warum trage ich denn so viel Verantwortung? Und warum fällt es mir denn vielleicht auch schwer, diese abzugeben? Will ich mir selbst beweisen, dass ich alles alleine schaffen kann? Oder ist da vielleicht ein Wunsch nach Anerkennung? Das kann manchmal dafür sorgen, dass wir über unsere Grenzen gehen.
Also ich weiß nicht, wie lang meine To-Do-Liste ist.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Wenn ich wirklich jeden einzelnen Schritt aufschreiben müsste, wow. Also ja. Ich habe parallel, ich würde, also ungelogen, in meinem Handy sind es gerade 2 To-Do-Listen und ich habe noch eine auf Papier. Das sind nur die von so Side-Sachen und Arbeit halt noch. Wenn ich jetzt noch zusätzlich die in meinem Kopf herrscht.
Mhm. Ja. Ich mache mir auch immer nur so Stichpunkte. Das heißt, ich habe dann auf meiner To-Do-Liste stehen, zum Beispiel Züge buchen zum Ort XY. Aber dann muss natürlich vorher auch geklärt werden, welche Uhrzeit passt, an welchem Tag überhaupt, das da und da abklären und sowas alles. Aber das schreibe ich mir natürlich nicht alles auf. Aber vielleicht wäre das ja ganz schlau. Pass auf, jetzt kommt hier mal ein Ultra-Tipp. Ja. Vielleicht wäre es ja ganz schlau, das dann aber einfach trotzdem, also man kann ja trotzdem auf seiner To-Do-Liste einfach nur Züge buchen stehen haben, aber dann mit seinem Partner, wenn es halt mit dem Partner zusammen ist oder so, dann trotzdem alles durchzugehen. Mhm. Ich habe geguckt, wir können da und da fahren und so viel Uhrzeit und das dann halt quasi zusammen durchzugehen, aber dass die andere Person dann sieht, was man sich...
Was da noch dran hängt.
Genau.
Ja,
und dann bucht man zusammen die Züge. Oder auch dann alleine, aber wenigstens...
Würdest du denken, dass wenn du, also könntest du das, weil ich frage mich auch gerade, könnte ich das so komplett diese Kontrolle abgeben, mal jemanden einfach so zu sagen, hier ist dieses ganze Projekt, zum Beispiel jetzt Züge buchen, mach du mal.
Ja, that's another question. das ist nämlich das, glaube ich, was so schwierig ist. Ja. Aber da komme ich jetzt auch nochmal drauf, weil ich habe ein paar Lösungsansätze und das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Fangen wir mal ganz vorne an. Ein Lösungsansatz kann sein, Elternzeit des Vaters. Mhm. Also wirklich einfach schon, je früher der Vater in die Care-Arbeit integriert wird und Care-Arbeit leistet, desto mehr ist er halt quasi auch so da reingeboren. So. Ja. Und hat mehr Erfahrung, Kompetenzen, das kann dann halt alles besser aufgebaut werden.
Kannst du dich halt auch nicht mehr rausreden mit, ich weiß aber nicht, wie das und das geht.
Genau.
Learn.
Aber es ist halt natürlich auch so, wie du halt auch schon gesagt hast, du kennst auch nur eine Familie, bei der es so ist. Die Realität sieht halt einfach noch anders aus. Mehr Frauen kümmern sich nach der Geburt um das Kind und nicht die Väter. Und deswegen rutscht man halt schnell in so traditionelle Verteilungen hinein.
Ja.
Deswegen ist es so wichtig, direkt am Anfang klare Aufgaben zu verteilen und da aber auch dann zu gucken, ja, also bei mir war es zum Beispiel so, meine Mama hat mir zum Beispiel morgens die Butterbrote geschmiert und wenn ich von der Schule nach Hause kam, habe ich mit meinem Papa die Mathehausaufgaben gemacht.
Mhm.
Also weißt du, dass es nicht so, dass es verteilt ist, dass der Vater auch die Butterbrote schmiert und zur Kita bringt oder in die Schule bringt und die Mama, keine Ahnung, mit zum Fußballtraining oder das Handy einrichtet, das iPad neu konfiguriert oder keine Ahnung. Also das ist nicht so...
Der eine macht nur das und der andere hat das. Ja. So, dass es einfach so ein Balance ist. Muss ich ganz kurz sagen, wenn ich jetzt nochmal Mathehausaufgaben mit meinem Kind machen müsste, also I'm sorry, das würde in die Nachhilfe gehen, weil ich könnte es nicht.
Ja, same.
Ja.
Genau, und das, was auch gerade Uroba schon gesagt hat und was wir auch schon vorher gesagt haben, unsichtbare Denkarbeit sichtbar machen. Ganz wichtig, also mit dem Partner, mit der Partnerin kommunizieren, zusammensetzen, Aufgaben wirklich verteilen und aber auch konkret über Aufgaben sprechen. Und da ist halt wirklich Kommunikation auch wieder das A und O. Oder vielleicht auch in der Retrospektive über Aufgaben sprechen und dann sagen, was man alles gemacht hat und dann sich quasi die Anerkennung so abholen.
Ja, finde ich aber auch. Also bin ich halt nicht.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, da muss man halt einfach machen, weil... Als in der Recherche habe ich dann auch so gedacht, jetzt zum Thema da mit dem Beispiel Kindergeburtstag. Wenn ich das jetzt zum Beispiel meinem Partner gebe und der hat irgendwie dann nicht so viel Ahnung oder ich denke, er hat nicht so viel Ahnung, dann denke ich so, ja und? Also was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass das Kind ein komisches Geschenk hat und was ist dann? Also,
dass du ausgeschlossen wirst aus der Elterngruppe.
Ja genau, ist halt echt so. Bin ich dann irgendwie, habe ich Angst, dass Bettina und Anna dann irgendwie beim nächsten, keine Ahnung, was schlecht über mich reden, weil ich ein...
Ja.
Also keine Ahnung, man macht sich, glaube ich, einfach viel zu viele Gedanken.
Ja.
Und einfach mal machen lassen.
Ja. Ja, halt ist so ein bisschen Kontrolle abgeben, meinte ich ja eben gerade auch schon, bin ich richtig schlecht.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich auch. Deswegen buche ich auch die Züge. Ja, I know.
Ja, das muss man vielleicht noch ein bisschen lernen.
Ja, und ich glaube auch wirklich, dass das so, also wir haben ja noch keine Kinder und wenn das dann halt den Schritt zu, wenn man Kinder hat, dann wird das halt alles nur noch extremer.
Ja, hier kann ich auch nochmal kurz erzählen von meiner einen Freundin, die bisher die einzige ist in meinem Freundeskreis, die Kinder hat, die, als sie das erste Kind bekommen haben, waren die beide vollkommen, also ich meine, dir sagt ja keiner, was du dann so richtig zu tun hast. Klar kannst du irgendwelche Bücher lesen oder irgendwelche YouTube-Videos dazu gucken, aber wenn du so richtig das erste Mal alles machen musst und so weiter, ist es halt schon krass. Und bei ihr, hat sie auch danach gesagt, haben dann so Hormone gekickt, dass sie halt jetzt super Mama sein muss und hat halt so alles, hat so voll viel gemacht und so weiter und war halt auch immer sauer auf ihren Partner, wenn der das halt nach seinem Ermessen gemacht hat. Also keine Ahnung, wenn er ihn halt irgendwie anders gewickelt oder hochgenommen oder whatever. Und dann war sie so, also sie hat quasi ihm all diese Aufgaben abgenommen, weil sie halt gesagt hat, so, ich kann das besser. Und dann nach so einem, ich glaube, halben Jahr oder so hat sie dann irgendwie, also hat sie halt wirklich so wie so einen Zusammenbruch gekriegt, weil sie so war, so, ich kann das nicht, ich vernachlässige mich komplett. Keine Ahnung, ich habe irgendwie eine Woche nicht mehr geduscht, weil ich mich halt nur um dieses kümmere und die ganze Zeit denke, so, ich kann nichts von diesen Aufgaben abgeben. Und dann war sie so, das war für mich so ein krasses Learning, zu sehen, mein Partner kann das halt auch und ich kann ihm halt vertrauen und der kann auch die Sachen, der macht die vielleicht anders, aber der macht die halt auch gut, trotzdem, so. Und ihn halt auch dann zu lassen, so, das ist halt auch, und das ist, glaube ich, halt,
Also Leute, macht's einfach.
Ja.
Ihr könnt, das lasst einfach machen, das wird schon.
Ja, yeah, it's a learning auch, also sowohl auf der einen als auf der anderen Seite.
Na, erzähl mir das bitte nochmal, wenn ich dann irgendwann Kinder habe, dann sagst du, ja,
dann
chill.
Komm ich an. Ja, dann komme ich angerannt. So, hören wir nochmal die Podcast-Folge rein, was du da gesagt hast.
Kleiner Reminder.
Ja.
Genau, dann noch ein Tipp, halt den Prozess komplett verteilen. Also wieder Thema Kindergeburtstag, dann sagen, die Person ist dann komplett für den Kindergeburtstag zuständig. Alles, was dazugehört. Und nicht nur für Geschenk kaufen. Also nicht so kleine Prozesse, sondern komplett.
Ja. Geht's nur mir so oder habe ich jetzt Bock auf den Kindergeburtstag? Ich hätte voll Bock, irgendwie so, weiß nicht, geil Kaffee, Kuchen, da quatschen, ein paar so Topfschlagen-Spiele zu machen. Geil.
Genau, und das habe ich jetzt ja auch noch stehen, was du ja gerade schon auch gesagt hast, auch in Kauf nehmen, dass etwas schief geht oder halt nicht so gehandhabt wird, wie man es selbst machen würde. Und ganz wichtig auch, weil wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass wir, dass wenn wir alleine mit unserem Haushalt oder in einer Partnerschaft mit unserem Haushalt schon nicht klarkommen, wie das dann für Familien ist, aber wie es dann halt vor allen Dingen auch für Alleinerziehende sein muss oder für Eltern, die Kinder mit einer Behinderung oder Special Needs haben.
Ja.
Und da kann man vielleicht auch nur sagen, dass es wichtig ist oder dass man keine Scheu haben soll, sich Hilfe anzunehmen.
Ja.
Und dann zum Beispiel, wir bleiben bei dem Kindergeburtstag, dann irgendwie auch das andere, die vielleicht die Zeit dann haben, zu sagen, hey, ich nehme das Kind mit oder willst du bei dem Geschenk mitmachen, die einfach irgendwie so ein bisschen unter die Arme greifen, unterstützen, so ein bisschen entlasten.
Ja.
So, kommen wir zum gesundheitlichen Ausmaß. Das hat Ruba ja auch schon bei ihrer Antwort angerissen, denn es kann bei zu viel Mental Load nicht nur zu Vergesslichkeit, Gereiztheit, chronischer Erschöpfung, Migräne, Tinnitus, Schlafstörungen kommen, sondern auch zum Burnout oder es treten Depressionen auf.
So, und Burnout ist dann mein Stichwort.
Ich hoffe nicht wortwörtlich.
Ja, ich frage mich manchmal auch, ob ich mich freiwillig so ein bisschen auf den Burnout zubewege, wenn ich, also du sagst mir das ja manchmal auch so, was
chill,
geht.
Susanna.
Ja, chill mal. Mhm. Weil ich stehe, wenn ich meine To-Do-Liste voll gepackt habe, dann stehe ich meistens 2 bis 3 Stunden vor, dass ich eigentlich aufstehen müsste, auf und mache halt die Sachen. Und ich gehe auch viel, viel später ins Bett. Und halt auch nebenher, wenn ich unterwegs bin, weiß nicht, zur Arbeit fahre oder so, denke ich schon so, okay, das und das muss ich danach noch machen oder in der Mittagspause machen, damit die und die Projekte weiterlaufen.
Wenn ich manchmal morgens aufstehe, dann habe ich schon von Susanna eine Sprachnachricht und so, oh ja, ich habe das und das gerade schon gemacht und das und das und ich so, um voll im Halbschlaf. Also ja,
ja.
Aber achte darauf, Susanna, wirklich wichtig.
Ja, aber das Ding ist auch bei mir, ich habe manchmal wirklich so no joke das Gefühl, ich kann nur so funktionieren.
Mhm.
Und das ist halt auch schon so ein Anzeichen, dass wenn ich mir zu freiwillig zu viel zumute, nur weil ich denke, dass ich unter Strom funktioniere, dass es halt auch auf jeden Fall so ein Indiz sein kann, dass ein Burnout sich anbahnt, weil was genau ein Burnout ist, das erzähle ich euch jetzt. Ein Burnout ist der Zustand der körperlichen und geistigen Erschöpfung. Also wortwörtlich heißt es einfach, man ist dann ausgebrannt. Es ist kein neumodischer Begriff, wie jetzt wahrscheinlich mein Vater sagen würde, sondern schon in den 70ern von einem US-amerikanischen Psychotherapeuten erforscht. Und er fand raus, dass vor allem Menschen in helfenden und pflegenden Berufen besonders auf dem Burnout ausgesetzt sind, weil sie sich eben selbstlos um andere gekümmert haben und sich selbst eben dann vergessen haben und bis zur Antriebslosigkeit quasi gearbeitet haben. Mhm. Und die sind eben komplett ausgebrannt. Ich habe mal so ein paar Auslöser mitgebracht. Und zwar kann das sein, dauerhafte Überforderung, Zeit- und Leistungsdruck. Also wir leben ja auch in einer Leistungsgesellschaft. Da kommen wir später auch nochmal ein bisschen genauer drauf. Das Gefühl, jederzeit flexibel und erreichbar sein zu müssen. Wie oft habe ich schon gesagt, ich nehme mein Arbeitshandy mit in Urlaub.
Mhm.
Ja.
Und ich jedes Mal so, wenn ich in Urlaub gehe, wenn was ist, erreicht mich nicht. Ihr erreicht mich nicht.
Das ist so geil, ja. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein zu haben, eben hohe Erwartungen an sich selbst, aber auch an andere und eben dann diese Neigung zum Perfektionismus, meinten wir ja auch eben gerade schon, kennen wir beide sehr gut.
Ja, zu gut.
Ja, Konflikte, aber auch mit Kollegen, Vorgesetzten, zu pflegenden Angehörigen zum Beispiel auch einfach. Also wenn das ganze Umfeld, in dem du dich schon bewegst, schon auch so von Problemen beziehungsweise ja, Erwartungen an dich gespickt sind, so dass es eben einfach keine gesunde Basis ist mehr, in der du funktionieren kannst dann auch irgendwie. Oder eben auch ein unbefriedigendes Arbeitsklima, zum Beispiel auch mangelnde Würdigung deiner eigenen Leistung. Also ich glaube, man kennt das selbst auch voll gut, dass wenn man halt nie ein Danke oder nie ein cooles Projekt oder voll gut, dass du das gemacht hast, voll wichtig, dass du das gemacht hast, von Kollegen, Kolleginnen, vom Chef, Chefin hört, dann ist man auch irgendwann so, was mache ich hier eigentlich?
Mhm.
So, und man gibt immer mehr und gibt immer mehr, weil man denkt so, dann kommt irgendwann mal was, aber es kommt halt nie so richtig zurück. Und Anzeichen für einen Burnout können dann eben sein Erschöpfung, also dass Betroffene sich überfordert, ausgelaugt, antriebslos fühlen, oft müde sind, die Entfremdung auch von der eigentlichen Tätigkeit, also dass sie zunehmend frustrierend sind, dass sie Empathie verlieren, dass man so ein bisschen abstumpft, dass man auch eine zynische Haltung gegenüber den Mitmenschen entwickelt. Finde ich auch so ein bisschen, also man ist dann so ein bisschen, man geißelt sich quasi wie so ein bisschen selbst. Man sieht zwar, dass man so ultra viel arbeitet, aber denkt halt, man ist in diesem Hamsterrad gefangen und ist dann so ein bisschen so, die Reaktion ist dann da so Zynismus. Kenne ich auch so ein paar Kandidaten auf jeden Fall, die so reagieren. Und eben aber auch verminderte Leistungsfähigkeit. Ich hatte mal einen Mitbewohner in München, der hat in einer Anwaltskanzlei angefangen und der hatte so viel zu tun, dass er wirklich auch so, ich glaube, 20 Tassen Espresso am Tag getrunken hat, nur um wach zu bleiben, um mehr zu arbeiten in die Nacht hinein. Und am nächsten Tag ist er halt vor uns allen schon wieder aufgestanden und der hat halt wirklich, der hat sein Leben so runtergerockt irgendwie, nur um diese Leistung zu bringen, die er gar nicht mehr bringen konnte. Weil du brauchst Schlaf, dein Körper braucht ja auch diese Ruhephasen.
Mhm.
Und das hat er so ausgeblendet, dass, also das war, die Gleichung ist überhaupt gar nicht aufgegangen.
Naja.
So. Wenn man von Burnout spricht, dann hört man auch oft im gleichen Satz noch Depressionen dazu. Hier einmal kurz der Unterschied. Also Burnout kann einer Depression vorausgehen. Also das kommt quasi noch davor oder kann auch der Auslöser einer Depression sein. Und oft wird der Burnout eben eher im beruflichen Kontext gesehen und eine Depression zieht sich dann eben durch alle Lebensbereiche durch. Also sie beeinflusst halt auch noch Privates und so weiter. Was man jetzt zur Prävention tun kann, das sollte ich mir vielleicht auch mal hinter meine Ohren schreiben, ist Entspannung und Abschalten und das Reflektieren von Zielen. Also was ist denn wirklich jetzt, was habe ich davon, dass ich jetzt 2 Stunden vor meiner eigentlichen Wake-up-Zeit schon auf bin und Sachen mache, was ist das Ziel davon? Ist es wirklich nötig? Kann ich das vielleicht irgendwie umschiften? Kann ich vielleicht auch einfach eine Deadline nach hinten schieben, wenn es irgendwie ein Projekt ist oder so? Oder frage ich halt jemanden um Hilfe? Also da einfach auch so ein bisschen wieder nicht scheuen vor nach Hilfe fragen und bewusst werden, so ist es jetzt wirklich wichtig, dass das genau auch heute passiert. Nein sagen lernen.
Ja, richtig.
Ja, und auf den eigenen Körper und Kopf halt hören. Also bei mir, ich habe es schon angedeutet, ich werde halt auch mal krank dann einfach. Wenn ich weiß, es ist einmal viel zu viel, dann bin ich so, dann ist mein Immunsystem wie schon so super sensibel und dann, ja, werde ich halt auch mal krank. Und dann bin ich halt, also dann kann ich halt auch nichts machen, so, dann falle ich halt auch mal eine Woche aus.
Aber nochmal zu Nein sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig in, nicht jetzt nur in Bezug auf Burnout, aber auch in allen Lebenssituationen, das zu lernen und das auch, dass es auch okay ist. Man kann einer Freundin auch mal absagen oder zu der Geburtstagsparty nicht gehen oder das Projekt auch mal. Das ist einfach wichtig.
Ja, voll. Was kann man denn jetzt tun bei Burnout? Also wenn die Prävention quasi schon nicht gefruchtet hat, dass man nicht so wirklich abschalten und sich mal eine Auszeit nehmen kann, wirkt dann, ist das Naheliegendste eigentlich eine Therapie und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, in Einzeltherapie zu gehen oder in Gruppentherapien. Und ich habe ein Beispiel jetzt im Bekanntenkreis auch. Die Person sagt auch über sich, dass sie kurz vor Burnout bis Burnout schon ist und hat jetzt die Reißleine gezogen. Einmal macht jetzt ein halbes Jahr Sabbatical mit wirklich Fokus auf alles, was mir gut tut. Und wirklich Entfernung von Sachen, da fällt jetzt natürlich auch die Arbeit mit rein, aber auch von Projekten, von Menschen auch, die halt der Person so krass viel Energie gezogen haben, dass sie so richtig ausgebrannt ist auch. Die Möglichkeit haben natürlich aber nicht alle.
Ich wollte gerade sagen, es sind finanzielle
auf
Sachen.
Jeden Fall finanziell, aber auch natürlich, die Person hat auch noch keine Kinder. Ja. So, ja. Da kannst du ja auch nicht sagen, so, Sabbatical von meinen Kindern. See you in half a year. So, aber so Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch. Mhm. Kommen wir zu Depression. Was ist denn eine Depression? Falsch wäre zu sagen, das ist eine tiefe Traurigkeit oder so Schwermut oder dass die Leute so sentimental sind. Das habe ich oft gelesen, aber es halt wirklich stimmt einfach nicht. Sondern richtig ist, dass es eine Erkrankung, bei denen es zu Schwankungen der Stimmung und des Antriebs kommt. Also die Depression ist mehr ein Zustand als einfach nur ein bloßes Gefühl oder eine Emotion. Und dieser Zustand ist dann eben so, dass die Empfindung aller Emotionen vermindert ist. Es ist also quasi eine Gefühlslosigkeit, also eigentlich genau das Gegenteil, wie wenn man laienhaft darüber nachdenken würde, was eine Depression ist. Und vorausgegangen sein kann ein bestimmtes Szenario, also zum Beispiel ein traumatisches Ereignis, muss aber nicht. Und wahrscheinlich ist es auch, dass es sich eher langsam anbahnt und dann aufbaut, als dass es so plötzlich kommt. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO stehen depressive Erkrankungen an der ersten Stelle der Ursachen für eine verminderte Lebensqualität. Und jedes Jahr erkranken bis zu 5 Millionen neue Menschen an Depressionen nur in Deutschland.
Unglaublich, das ist richtig krass.
Ja, ich finde das auch, also das ist so viel. Das ist mehr als in Hamburg leben. Leute, ich stelle mir das immer so mit Städten vor. Mhm. Das ist so krass viel. Und ich muss sagen, mir geht's auch mal schlecht und ich bin auch mal antriebslos. Aber bei mir hat das halt meistens so einen konkreten Grund. Und ist halt auch nicht so von Dauer. Das ist halt auf jeden Fall kein Zustand.
Ja, das ist, glaube ich, was viele irgendwie sagen, oh, das Wetter macht mich so depressiv. Oder so im Januar, Februar, oh, das sind so depressive Monate. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Voll. Und das nicht einfach so verwenden, das Wort.
Es wird halt so ein bisschen verschönigt fast schon, weil jeder das halt so kennt. Ich meine, im Winter, ja, ist es halt alles auch ein bisschen schwerfälliger vielleicht. Und das dann aber so abzutun, ist, glaube ich, gegenüber jemandem, der das halt wirklich empfindet, das kannst du halt nicht nachempfinden.
Ja, voll. Um eine Depression ein bisschen besser greifen zu können, haben wir auch eine Gästin eingeladen, die davon betroffen ist. Und das ist Luisa Dellert. Luisa ist Content Creatorin, Autorin und Moderatorin. Sie steht für mehr Realität auf Instagram und engagiert sich schon seit vielen, vielen Jahren online für verschiedene Themen. Sie spricht offen über ihre Diagnose Burnout und eine mittelschwere Depression, um anderen Betroffenen Mut zu machen.
Hallo Luisa, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast und auch nochmal vielen Dank vorweg, dass du ja einfach so offen über dieses doch sehr private und persönliche Thema mit uns sprichst. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du unter Depressionen leiden könntest und was waren die ersten Anzeichen oder Symptome, die dich darauf aufmerksam gemacht haben, dass bei dir etwas nicht stimmt?
Das erste Mal verstanden, dass ich unter einer Depression leide, also krank bin, habe ich ehrlicherweise erst, als ich einen Therapieplatz hatte und dann wirklich bei meiner Therapeutin saß. Aber das Ganze hat sich eigentlich schon angemeldet die ganzen Jahre vorher, aber besonders letztes Jahr, ja, zwischen Januar und Mai. Ich war richtig müde, ich habe mich richtig leer gefühlt, ich war super schnell gereizt, ich wollte nicht mehr mit anderen Menschen was machen. Ich hatte richtig dolle Schlafstörungen. Ich bin morgens aufgewacht und sofort hat mein Herz angefangen zu pochen und mir ist ganz heiß geworden, weil ich so unter ja arbeitstechnischem Druck auch stand und ein richtiger People-Pleaser war und keine Grenzen setzen konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich an einem Tag Ende Mai einen Burnout hatte. Und dieser Burnout hat erstmal alles lahmgelegt bei mir. Ich konnte gar nichts mehr, ich wollte gar nichts mehr und der Arzt hat mich dann auch erstmal krank geschrieben mit einer depressiven Erschöpfung und durch dieses Burnout, durch diese depressive Erschöpfung bin ich aber in so ein ganz tiefes Loch gefallen und bin dann an einer mittelschweren Depression erkrankt.
Für Außenstehende ist diese Krankheit manchmal schwer zu greifen. Magst du versuchen zu erklären, wie sich eine Depression bei dir anfühlt?
Also wenn Leute mich fragen, wie sich eine Depression anfühlt, sage ich erstmal, dass das natürlich auch von Mensch zu Mensch anders sein kann und man Depressionen nicht immer unbedingt den Menschen ansieht. Das ist halt eben kein gebrochenes Bein oder keine gebrochene Nase, sondern oft auch etwas Unsichtbares. Und oft gehen die Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, auch noch arbeiten und funktionieren. Und machen das mit sich dann alleine aus. Bei mir war es aber so, dass ich nach meinem Burnout in so ein richtig tiefes Loch gefallen bin. Und es war Sommer, alle um mich herum waren im Schwimmbad am See und ja, haben den Sommer einfach genossen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass durch diese Depression auf einmal ich alles durch so eine graue Brille gesehen habe. Ich konnte nicht mehr fühlen. Ich habe alles nur noch so ganz dumpf wahrgenommen und für mich war jeder Gang zur Toilette, jede Dusche, jedes Zähneputzen ganz, ganz herausfordernd. Das hat sich alles so ganz schwer und leer angefühlt. Ich saß wirklich tagelang nur auf unserem Balkon, habe in die Ferne geguckt, irgendwie gar nichts gedacht, mal geweint, dann war ich wieder total gereizt und ich habe mich irgendwie so selber nicht mehr erkannt und mich so ein bisschen hilflos gefühlt. Und das aber anderen Menschen zu erklären, ist echt schwierig.
Wie haben denn die depressiven Phasen deinen Alltag und deine Karriere beeinflusst?
Ja, bei dem Thema Karriere und Depression muss ich wieder so ein bisschen zurück zu meinem Burnout gehen, weil der Tag, an dem ich einfach gar nichts mehr konnte, war der Tag, als ich im Supermarkt stand und auf einmal total überfordert mit dem Einkauf war und angefangen habe zu weinen. Und danach ist irgendetwas in meinem Körper passiert, das dazu geführt hat, dass ich einfach nichts mehr konnte. Ich war so leer. Nicht so leer wie vielleicht nach einem Lauf oder nach einem Marathon, sondern so emotional leer. Ich konnte meinem Körper keine Anweisungen mehr geben und mein Körper wollte in Ruhe gelassen werden. Und das hat dann ja auch zu der Depression geführt. Und diese Zeit dazwischen hat mich dazu bewegt, alles absagen zu müssen. Ich habe meine Firma aufgegeben. Ich musste meinen Moderationsjob bei Dieb und Deutlich kündigen. Ich konnte einfach nichts mehr. Und ja, karrieretechnisch hat das erstmal eine ganze Zeit lang dazu geführt, dass ich einfach nichts machen konnte und meine Selbstständigkeit zum Teil erstmal aufgegeben habe, was aber immer noch ein Privileg für mich ist, denn es gibt ganz viele Menschen, die haben keinen finanziellen Puffer und die haben noch Kinder und müssen noch ganz, ganz viele andere Herausforderungen im Alltag bewältigen mit einer Depression.
Du sprichst ja sehr offen über deine Depression, auch auf Social Media, und machst anderen Betroffenen damit Mut. Aber bei so vielem gibt es auch hier immer auch Gegenwind. Wie gehst du mit Negativkommentaren um?
Ich habe dann im Internet, auf Social Media, Instagram, auch immer öfter das Thema thematisiert, weil es eben zu meinem Leben gehört hat. Ich musste den Leuten erklären, warum ich nicht mehr bei Dieb und Deutlich moderiere, warum ich nicht mehr auf Bühnen stehe, warum ich keine Beratungsagentur mehr habe. Und dieses Thema mentale Gesundheit, mentale Krankheiten, Depression ist ein Thema, was zum Glück immer mehr auf offene Ohren trifft, aber eben auch viele Menschen sagen, also Lu, wenn du an einer Depression erkrankt bist, dann kannst du doch jetzt hier nicht auf Social Media was posten, wie soll das denn gehen, und dann darfst du auch nicht spazieren gehen und nicht lachen und nicht ins Kino gehen und. Und das ist noch etwas, was viele Leute verstehen müssen, dass eine Depression in deinen Alltag einzieht und nicht nur in deinen eigenen, sondern auch bei den Personen, die mit dir vielleicht in der Wohnung leben. Bei all denen zieht diese Depression ein und schleicht sich so in alltägliche Dinge. Und manchmal kann es aber auch Momente geben, in denen man es schafft, ins Kino zu gehen. Und das ist schön und das ist gut, weil das gehört auch zu dem Prozess dazu, ganz langsam vielleicht irgendwann wieder aus dieser Phase rauszukommen. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass es Menschen immer mehr verstehen, sowas nicht zu kommentieren, sondern anzuerkennen, dass es Krankheiten gibt, die zum Teil unsichtbar sind.
Vielen Dank, Luisa. Das fand ich am Ende auch nochmal wichtig, so dass wir alle drumherum, die halt keine Depression haben, trotzdem irgendwo auch eine Verantwortung für unsere Menschen haben, das nicht zu kommentieren und einfach auch zu unterstützen, wo auch immer wir können. Und ich glaube, dass die Arbeit, die auf Social Media geleistet wird, da die zur Aufklärung beiträgt, super wichtig ist. Was würdest du anderen Betroffenen raten, die ebenfalls mit Depressionen und einem negativen Selbstbild zu kämpfen haben?
Ich finde es immer schwierig, als ja selber Betroffene anderen Betroffenen einen Ratschlag zu geben, weil ich auch überhaupt nicht professionell ausgebildet bin. Das, was mir geholfen hat, ist tatsächlich, mit Menschen in meinem Umfeld darüber zu sprechen, denen zu erklären, ich kann gerade nicht mehr, ich möchte gerade Grenzen ziehen und bitte sei für mich da, indem du nicht enttäuscht bist, indem du nicht sauer bist oder traurig bist, dass ich jetzt keine Zeit habe. Genau, und einfach mit dem Partner oder der Partnerin auch darüber zu sprechen und sich auf gar keinen Fall dafür zu schämen, zu einem Arzt zu gehen. Ich hatte total Angst vorher, nach meinem Burnout zum Arzt zu gehen, weil ich dachte, der glaubt mir nicht. Der glaubt mir doch nie im Leben, dass mir das passiert ist im Supermarkt, und der glaubt mir auch nicht, dass es mir schlecht geht, weil guck mich mal an, ich sehe doch eigentlich noch ganz fresh aus. Und der hat mir aber geglaubt, und das war ganz, ganz wichtig. Und bitte geht diesen Schritt und bitte fresst das nicht in euch hinein.
Was glaubst du, muss gesellschaftlich noch zum Thema psychische Gesundheit getan werden?
Ja, ganz, ganz wichtig bei dem Thema psychische Gesundheit, gerade wenn es ja um unsere Gesellschaft geht, ist einfach, dass es mehr Therapieplätze gibt und dass die Politik versteht, dass sie im Bereich mentale Gesundheit einfach jetzt relativ schnell anfangen muss, dieses ganze Berufsfeld attraktiver zu gestalten, mehr Plätze zu schaffen, vielleicht auch noch mehr Hotlines zu schaffen für Menschen, die keinen Therapieplatz haben, aber das Bedürfnis haben, mit jemandem zu reden. Also das Thema wird schon ernst genommen. Ich habe aber das Gefühl, dass es noch nicht so ernst genommen wird, wie es eigentlich ernst genommen werden müsste, weil viele junge Menschen, die jetzt gerade in dieser Generation TikTok zum Beispiel sind, 100%ig meiner Meinung nach mit sehr vielen mentalen Herausforderungen konfrontiert werden. Und da bedarf es einfach mehr Hilfestellungen.
Ja, vielen Dank, Luisa, dass du mit uns gesprochen hast und diese wichtigen Fragen für uns alle beantwortet hast. finde auch, dass es, was du gesagt hast, super wichtig ist, auch das Umfeld damit einzubeziehen, sich nicht zu scheuen. Es ist natürlich ein sensibles Thema, aber auch das Umfeld wiederum keine dummen Kommentare, keine fiesen Kommentare auf Social Media, wie auch immer, zu schreiben. Es ist einfach wirklich ja was, was die Person betrifft und dann lieber zu schauen, wie kann ich supporten, unterstützen und auch manchmal einfach nur da sein. Ich habe mich nochmal mit dem Auslöser für Depressionen auseinandergesetzt. Luisa hat ja eben erzählt, dass es bei ihr der Burnout war, aber oft gibt es eben nicht den einen Faktor, sondern Depressionen sind sehr individuell und oft ist es ein Zusammenspiel. Also es kann ein Verlust sein, sprich ein bestimmtes Ereignis. Man verliert eine bestimmte Person im Leben. Es können aber auch hormonelle Veränderungen sein. Stichwort auch sowas wie Schwangerschaft oder auch Pille absetzen etc. Es können aber auch einfach Konflikte sein, die im Leben passieren oder Lebensumstände, die sich verändern. Wir haben auf womenshealth.de einen sehr ausführlichen Artikel mit einem Interview vom Forscher Ulrich Hegler von der Deutschen Depressionshilfe. Und er sagt, ohne Veranlagung rutscht man nicht in eine Depression. Man ist mal traurig, man ist verzweifelt, aber man hat keine depressive Erkrankung. Und das wollte ich dann doch noch mal ein bisschen genauer wissen und habe deshalb eine Familienstudie der Oberberg-Kliniken, die ich euch auch unten verlinke, noch mal durchgelesen. Und hier steht, Verwandte von depressiven Menschen, also Eltern oder Geschwister, haben eine bis zu 3- bis 5-fach erhöhtes Erkrankungsrisiko im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, je nach Studie. Dieses Risiko besteht für Verwandte von Betroffenen mit unipolaren und bipolaren Depressionen. Das sprich, wenn Depressionen als Erkrankung in deiner Familie schon vorkommen, dann ist das Risiko, dass man selbst erkrankt, einfach schon höher. Luisa hatte eben auch schon von der Generation Z gesprochen und dazu habe ich auch noch einen sehr spannenden Artikel gefunden, denn die Generation Z leidet stärker als jede andere Jugendgeneration vor ihr unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen, depressiven Symptomen und Depressionen. Und das vor allen Dingen eben auch wegen Covid-19. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie wie keine andere Generation vor ihr so offen über diese Probleme spricht und sie suchen sich eben auch Hilfe über zum Beispiel Social Media. Im gleichen Atemzug muss man natürlich auch sagen, dass sie wie keine andere Generation davor eben so viel auf Social Media rumhängt und deshalb natürlich da sich auch die Probleme häufen können, wenn man eben anfällig ist für zum Beispiel Perfektionismus, sich die ganze Zeit zu vergleichen etc. Also das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich.
Hier haben wir aber auch nochmal unsere Expertin gefragt. Roba erzählt, welche Anzeichen und Symptome auf eine Depression hindeuten können.
Es gibt 3 Hauptsymptome für eine Depression, von denen müssen aber auch nur 2 vorliegen. Erstens depressive, gedrückte Stimmung, die sich über die Zeit und durch äußere Umstände auch kaum verändern. Interessens- und Freudeverlust an Aktivitäten, die einem mal Spaß gemacht haben, und der Antrieb ist reduziert. Man kommt schwerer aus dem Bett, rausgehen ist vielleicht schwierig, sich zu pflegen wird vielleicht auch schwieriger. Und das wären jetzt die Hauptsymptome, aber es können auch andere Dinge vorhanden sein, wie zum Beispiel, man vertraut sich selbst kaum noch. Man hat viele Schuldgefühle, Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitveränderungen und manchmal können auch tatsächlich lebensmüde Gedanken vorhanden sein. Und wenn nur auch einige dieser Symptome über 2 Wochen vorliegen, dann kann ich tatsächlich als Psychologin eine depressive Episode diagnostizieren. Und was für mich häufig so der Unterschied ist zu normaler Traurigkeit, normalen alltäglichen Stress, ist es, dass es wirklich länger vorliegt. Und länger bedeutet jetzt nicht Jahre, sondern tatsächlich nach unseren Diagnosekriterien nur in Anführungsstrichen 2 Wochen. Und sich in dieser Zeit sich auch kaum verändert, dass so äußere Umstände wie zum Beispiel Dinge, die Spaß machen, ne, so Urlaub, Geburtstagsfeiern, alle Dinge, die eigentlich einen früher Spaß gemacht haben, dass die kaum noch eine Veränderung irgendwie in der Stimmung machen langfristig. Das ist für mich häufig dann so ein Anzeichen, okay, das ist ein bisschen mehr als nur normale Traurigkeit.
Das sind quasi auch genau die Symptome und Anzeichen, die Luisa ja auch gesagt hat, die sie empfunden hat.
Ja, ich habe mich nochmal auf die Recherche gemacht zum Unterschied bei Depressionen von Mann und Frau und herausgefunden, dass Frauen doppelt so oft die Diagnose Depression bekommen wie Männer. Aber im gleichen Atemzug wird da auch genannt, vorsichtig mit diesen Zahlen, denn Frauen suchen sich eben auch viel öfters die Hilfe und sprechen eben auch viel öfters über ihre Gefühle und ihren Gefühlszustand wie Männer. Spannend fand ich dann auch noch zu sehen, die unterschiedlichen Gründe für den Druck, der eben auch eine Depression auslösen oder verstärken kann. Nämlich bei Männern ist das eher der Leistungsdruck und auch die Angst vor dem Verlust des Ansehens in der Gesellschaft. Und bei Frauen ist es eben eher die Familie, sprich die verbundene Care-Arbeit, Beziehungen und eben auch der Alltag, der Alltagsspagat und auch noch Hormone. Wir haben ja eben von unserer Expertin auch schon gehört, wie sie eine Depression diagnostizieren würde. Ich habe einen Artikel vom Psychologen Jürgen Markgraf gefunden, der beschreibt, dass es schon auch mal schwierig sein kann, eine Depression genau so zu erfassen und zu diagnostizieren, weil eben dabei oft nur ein bestimmter Zeitpunkt erfasst wird und nicht noch tiefer gegangen wird. Also ein Arzt beurteilt nach einem Gespräch, ob eine Depression eben vorliegt. Das ist das klinische Urteil. Und da kann es eben oft zu verschiedenen Ergebnissen kommen, weil die Kategorien manchmal zu ungenau diagnostiziert werden. Er sagt, die Fehldiagnosenrate ist jedoch ziemlich hoch, etwa wenn man zum Beispiel Depressionen im mittleren Bereich anschaut. Besser ist es oder ratsam ist es, dass man sich dann eben die ganze Lebensgeschichte anschaut. Circa 50% der Menschen, die irgendwann mal mit einer psychischen Störung diagnostiziert werden, haben die Depression schon im Alter von 14 Jahren. Die muss sich dann aber eben noch nicht so äußern, dass man sie direkt erkennt. Und was tut man dann, wenn man die Diagnose bekommt? Da muss ich sagen, fällt mir dann zuerst eigentlich die Therapie ein.
Ja, und Therapie ist, glaube ich, für viele ein super leidiges Thema, weil wenn man irgendwie so darüber spricht, dann ist man so, ja, find erstmal einen Therapieplatz. Und das ist halt wirklich, das hatte Luisa ja auch schon gesagt, dass da halt noch wirklich so viel gemacht werden muss, weil es kann einfach nicht sein, dass es wirklich so schwer ist, Hilfe zu bekommen, wenn man die nötig hat oder auch darauf angewiesen ist.
Und ich meine, wenn man nochmal an diese 5 Millionen zurückerinnert, dann ist das einfach eine wahnsinnige Nummer, die sich natürlich dann auch nicht unbedingt alle direkt einen Therapieplatz suchen, aber die halt einfach, also die halt einfach diese Hilfe zumindest angeboten bekommen müssten.
Deswegen haben wir auch hier unsere Expertin gefragt, Robert, wie finde ich einen Therapieplatz?
Einen Therapieplatz zu bekommen ist aktuell wirklich nicht so einfach, ich weiß. Aber, und das ist jetzt ein wirklich wichtiges Aber, es ist auch wirklich nicht unmöglich. Deswegen sollte man nicht von vornherein sagen, ich will es gar nicht erst versuchen, einen Platz zu finden. Am besten ruft ihr so viele PsychotherapeutInnen wie möglich in eurer Umgebung an und lasst euch auf mehrere Wartelisten setzen. 116 und 117 kann man anrufen. Die können euch zumindest innerhalb von 6 Wochen mindestens so einen Termin für so Erstgespräche vermitteln. Und manchmal hat man da Glück und es passt menschlich mit dem Therapeut oder Therapeutin und die kann euch tatsächlich vielleicht dann auch einen Platz anbieten. Und noch ein Geheimtipp, meldet euch bei Ausbildungsinstituten für die Therapeutenausbildung. Da behandeln TherapeutInnen, die aktuell ausgebildet werden und meistens die neuesten Methoden kennen. Und da bekommt man tatsächlich schneller einen Platz.
Hier noch 2 Sachen, wenn ihr zum Beispiel da nicht anrufen möchtet, dann gibt es auch unter 116117.termine.de ein Online-Formular, was ihr auswählen könnt und da auch eure Postleitzahl reingibt und dort werden euch dann Stellen in der Nähe angezeigt. Außerdem zu den Ausbildungsinstituten da auch einfach in eurem Bundesland ein bisschen recherchieren, die herausfinden und es auf jeden Fall dann da mal probieren.
Ruba, wie läuft denn der Prozess ab, wenn man sich professionelle Hilfe holen möchte?
Für einen Therapieplatz braucht man auch tatsächlich überhaupt keine Überweisung. Man kann einfach wirklich direkt TherapeutInnen kontaktieren und bei den Erstgespräche wahrnehmen, falls sie Termine haben und einen Therapieplatz haben. Und dass der Prozess läuft dann so ab, dass man so die 6 bis 7 Erstgespräche hat, wo man sich dann einfach kennenlernt, wo man dann auch schaut, ob es auch menschlich einfach auch stimmt zwischen Patient und Therapeut. Und in der Zeit beantragt dann der Therapeut oder die Therapeutin die Therapie bei der Krankenkasse. Und da braucht man dann auch so einen Bericht vom Arzt, den kriegt man aber auch relativ einfach vom Hausarzt. Und die Therapie kann dann von der Krankenkasse dann ja abgelehnt oder genehmigt werden. In den meisten Fällen wird es genehmigt. In ganz akuten Fällen kann man auch eine Akuttherapie machen. Das sind 12 Sitzungen. Die muss tatsächlich gar nicht beantragt werden, sondern der Therapeut schickt das einfach nur zur Krankenkasse, dass ich mit dem einen Patienten dann die Akuttherapie mache. Und die wird dann auch sofort, sage ich mal, sowas wie bewilligt.
Ich weiß, es ist bestimmt nicht so easy, mir nicht zu beantworten, aber welche Maßnahmen können denn Menschen ergreifen, um das Risiko, an einer Depression zu erkranken, zu verringern? Gibt es da präventive Strategien?
Man kann tatsächlich total viel machen, aber aus Zeitgründen gehe ich mal hier auf wenige, aber wichtige Punkte ein. Ich finde, es hilft unglaublich dolle, wenn man sich selbst gut kennt und gut einschätzen kann. Seine eigenen individuellen Grenzen auch für sich definiert. Und damit fällt es einem tatsächlich auch leichter, sich weniger mit anderen Leuten zu vergleichen. Und individuelle Bedürfnisse sind auch unglaublich wichtig. Und ich betone ja auch nochmal das Wort individuell, weil wirklich jeder von uns auch mal phasenweise Unterschiedliches braucht. Mal will man mehr Zeit mit seinen Liebsten, mal braucht man mehr entspannte Zeit für sich alleine. Allgemein kann es aber auch echt Wunder bewirken, wenn man sich immer wieder im Alltag Zeit für Spiel und Spaß nimmt. Aber langfristig sollte man sich auch seinen eigenen individuellen Baustellen widmen. Also jeder von uns hat ja so sein eigenes Päckchen im Leben zu tragen. Und dieses Päckchen anzugehen, beziehungsweise seine individuellen Probleme mit oder ohne professionelle Unterstützung anzugehen, kann tatsächlich eine depressive Episode reduzieren oder aber auch vorbeugen.
Vielen lieben Dank, Oruba, für deine ganzen Tipps. Ich glaube, für uns ist jetzt voll schwierig, da irgendwie was zu sagen, weil die Auslöser natürlich für eine Depression so unterschiedlich sein können und so individuell sind. Deswegen glaube ich, es ist hier einfach nur super wichtig, sprecht offen darüber und holt euch Hilfe. Scheut nicht, euch Hilfe zu holen und versucht echt alles. Wir wissen, dass es mit dem Therapieplatz echt ein Krampf sein kann, aber bleibt einfach dran.
Ja, wichtig. Ich frage mich jetzt auch so, was ist, wenn das zum Beispiel jemanden in meinem Umfeld passieren würde? So, also eine Person kommt zu mir und sagt so, dass sie jetzt an Depressionen leidet, und wie kann ich denn da zum Beispiel unterstützen?
Ich glaube, es ist auch ganz davon abhängig, wie damit umgegangen wird. Also eine meiner besten Freundinnen leidet schon seit sehr vielen Jahren an Depressionen, und sie war, als sich das quasi so angebandelt hat, unsere Freundschaft, war sie relativ schnell auch sehr offen damit und hat uns das erzählt. Genau deswegen habe ich meine liebe Freundin Julia gefragt, wie die Depression ihr Leben, ihr tägliches Leben beeinflusst hat und auch ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, und ob sie uns Tipps geben kann, wie FreundInnen und Angehörige unterstützen können.
Alltägliche Leben beeinflusst wird, hängt mit Sicherheit auch von Schweregrad der Depression oder der Episode ab. Bei mir wurde damals eine mittelschwere Depression diagnostiziert, und ich war damals in meinem ersten Studium, und ich bin wirklich wochenlang nicht mehr zur Vorlesung gegangen, habe keine alltäglichen Dinge mehr getan, die sind mir sehr, sehr schwer gefallen, habe auch keine Verabredungen mehr wirklich wahrgenommen. Und klar, da kann so das zwischenmenschliche Leben einfach auch sehr, sehr, oder zwischenmenschliche Beziehungen, die können auch einfach sehr, sehr stark drunter leiden. Und gerade wenn man vielleicht neu in der Uni ist oder irgendwo Neues und Kontakte knüpfen möchte, das funktioniert natürlich nicht. Und umso wichtiger ist einfach, dass man ein sehr starkes Netzwerk an FreundInnen hat oder Partnerinnen, Partner. Und mit Sicherheit, klar, auch die Familie. Dass man einfach von Menschen umgeben ist, die einen sicheres Gefühl geben, die einem Verständnis gegenüberbringen, auch wenn es manchmal vielleicht gar nicht nachvollziehbar ist oder auch schwierig und anstrengend ist. Aber vielleicht auch einfach Menschen, die einen trotzdem fragen, ob man mitkommen möchte, auch wenn die Antwort vielleicht wieder Nein sein wird. Aber einfach zu wissen, dass da Menschen sind, die an einen denken, das tut schon sehr gut. Und ich glaube auch eine gewisse Offenheit, dass man einfach offen darüber sprechen kann und sagen kann, hey, ich stecke gerade in einer depressiven Episode, mir geht's nicht gut und ich komme vielleicht nicht mit. Und man weiß aber trotzdem, dass man sich an Freundinnen, PartnerInnen immer wenden kann. Ja, das hilft schon sehr, sehr. Und ansonsten ist, glaube ich, auch stark von der Person abhängig, was einem jetzt wirklich hilft. Aber dort würde ich auch sagen, es ist einfach gut, wenn man eben diesen offenen Umgang hat und auch sagen kann, was einem in der Situation auch wirklich helfen würde. Und ja, das eben auch vom Umfeld natürlich dann angenommen wird.
Vielen lieben Dank, Julia, dass du da auch so offen drüber gesprochen hast. Ich glaube, als Freund oder Freundin ist es einfach nur super wichtig, da zu sein und der Person zu vermitteln, dass sie offen darüber reden kann.
Ja, und ich glaube nochmal abschließend auch nochmal, um den Bogen zu Mental Load zu schlagen, sagt auch mal nein, wenn ihr merkt, es ist einfach gerade zu viel und eure FreundInnen werden das dann auch verstehen. Und ich kenne das selbst, das Gefühl, dieses, ich will alles irgendwie balancieren können und ich will da noch sein und dies und das und irgendwie so die Angst, auch irgendwas zu verpassen oder so, ist es auch vollkommen in Ordnung, sich mal zurückzunehmen und ja, auch einfach den Support dann trotzdem aus dem Freundeskreis oder Familienkreis zu bekommen.
Ja, denkt auch an euch selbst.
Ja, wichtig.
Susanne, das war eine sehr irgendwie auch emotionale Folge mit sehr schwierigen Themen, aber auch sehr wichtige Themen.
Ja.
Und ich hoffe, ihr konntet alle was daraus mitnehmen.
Ja, ich hoffe auch mit der Folge können wir so ein bisschen unseren Beitrag für noch mehr Sichtbarkeit auf mentale Gesundheit lenken. Und ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal und cheers!
Cheers, bye bye!